Herzlich willkommen, grüß Gott, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zum Grundkurs des Glaubens, wie immer am Freitag um 14 Uhr. Unser Thema heute, einer für alle, alle für einen, wie stiftet das Papstamt Einheit? Die Augen der Weltöffentlichkeit sind derzeit in besonderer Weise auf Papst Benedikt XVI. Gerichtet. Seine Reise in die Vereinigten Staaten, insbesondere seine Worte, die er dort findet, sorgen für große Aufmerksamkeit. Vor wenigen Tagen feierte er seinen 81. Geburtstag. Morgen jährt sich seine Wahl zum Papst nun bereits zum dritten Mal. Das ist hier für uns Anlass genug, uns in unserer heutigen Grundkurssendung mit einer, naja, für viele doch recht schwer verdaulichen, zumindest nicht ganz selbstverständlich nachvollziehbaren katholischen Position zu befassen. Nämlich damit, dass ein einziger Mann in Rom, der Papst, einfach durch sein Amt weltweit über 1 Milliarde Menschen zusammenhalten soll. Einer für alle, alle für einen, das Papstamt, das Einheit stiftet. Wie das gehen soll und was die katholische Kirche mit dieser Lehre meinen könnte, das erfahren wir heute Nachmittag von Weihbischof Dr. Heiner Koch, mit dem wir nun in Köln verbunden sind. Grüß Gott, Weihbischof Koch.
Grüß Gott und einen guten Tag Ihnen allen, verehrte Hörerinnen und Hörer.
Weihbischof Koch, Sie sind im Jahre 1980 zum Priester geweiht worden und seit dem Jahre 2006 sind Sie Weihbischof im Erzbistum Köln. Einer breiten Öffentlichkeit sind Sie bekannt geworden als Generalsekretär des Weltjugendtages 2005 in Köln. Herr Weihbischof, eigentlich, so scheint es, ist doch die katholische Welt einigermaßen in Ordnung. Es gibt so ein sakramentales Weiheamt, das sich auch ordentlich in eine Hierarchie gliedert. Und an der Spitze dieser Hierarchie stehen die Bischöfe. Da könnte ja nun ein spitzfindiger Zeitgenosse fragen, naja, können Sie als Bischöfe sich nicht so einig werden? Brauchen Sie da noch eine übergeordnete Instanz? Das müssten Sie doch dieser Einheit auch ohne einen Chef hinkriegen.
Ja, zunächst einmal ist es natürlich so, an der Spitze der Hierarchie, von dem alles ausgeht, steht Jesus Christus. Von ihm geht dann auch die Ordnung, die heilige Ordnung der Kirche aus, in der tatsächlich die Bischöfe als ein göttliches Amt stehen. Das Bischofsamt ist ein Sakrament. Es ist ein Sakrament, das der Beliebigkeit entzogen ist. Es ist Gottes Wirken. Im Sakrament der Bischofsweihe wird der zu weihende Kandidat dann wirklich mit diesem Sakrament ausgezeichnet. Dieses Sakrament hängt da nicht vom Papst ab, das ist richtig. Aber er wird zur gleichen Zeit in den Episkopat hineingeweiht. Das heißt, in das Kollegium der Bischöfe der universalen Kirche, der Kirche überall auf der Welt. Es ist nie so, dass ein Bischof allein dasteht. Das gibt es nicht, sondern es gibt das Kollegium der Bischöfe. Genauso wie es das Kollegium der Apostel gab. Diesem Kollegium ist das Lehr-, Hirten- und Priesteramt der Apostel anvertraut. Der Gemeinschaft der Bischöfe. Der Gemeinschaft der Bischöfe, hinter der nun wieder die Gemeinschaft der verschiedenen Ortskirchen steht. Sie sind in Einheit verbunden. Die Bischöfe sind in Einheit verbunden. Dieses einheitsstiftende Amt ist dem Bischof von Rom anvertraut worden. In ihm wird also, wenn Sie so wollen, nach katholischer Auffassung das ganze Bischofskollegium zusammengeführt, zusammengeeint, zusammengehalten. Aber das Petrusamt, Bischof von Rom ist ja nun zunächst auch Bischof von Rom, ist natürlich nicht denkbar und das Kollegium der Bischöfe und das Kollegium der Bischöfe nicht ohne den Nachfolger Petri. Das Apostelkollegium ist nicht denkbar ohne Petrus und Petrus nicht ohne das Apostelkollegium. Das ist also kein Gegensatz, sondern es ist im Grunde eine Seite der gesamten, wenn ich so sagen darf, Medaille der Wirklichkeit des Bischofsamtes. Das ist kein Individualamt, sondern ein Gemeinschaftsamt. Und eine Gemeinschaft hat einen, in der Kirche ist alles immer personal, ein personales Zeichen, einen personalen tragenden Grund, das ist dann das Petrusamt.
Vielen Dank. Bis hierher. Nun sind wir gespannt auf Ihre Ausführungen. Bitte, Weihbischof Koch.
Ja, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wenn ich mit Ihnen heute über das Petrusamt und seine Vollmacht und seinen Dienst nachdenke, so muss unsere Überlegung ihren Ausgangspunkt darin nehmen, dass es ein Dienst der Kirche ist. Es ist ein Amt in der Kirche. Es ist nicht von Kirche losgelöst, es ist der Diener der Diener. Es ist der Diener der Menschen in dieser Kirche. Was aber ist eigentlich Kirche? Bei dem Gedanken der Kirche und ihrer Begründung und ihrer Stiftung müssen auch unsere Überlegungen nachher zum Petrusamt ihren Ausgangspunkt nehmen. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, woran denken Sie, wenn Sie an Kirche denken? Sie denken vielleicht an jetzt die Reise des Heiligen Vaters. Sie denken vielleicht an Ihre Gemeinde. Vielleicht kommt Ihnen auch Ärger in dieser Kirche zum Vorschein, Strukturen, Kirchenvorstände, Pfarrgemeinderäte. Vielleicht kommt Ihnen auch gute und hoffentlich gute und tiefe Erfahrungen in dieser Kirche, eigene Erlebnisse zu gönnen. Aber diese Kirche ist immer eine Kirche ja auch der Schwächen und der Fehler gewesen. Das war von Anfang an so. Seit der erste Mensch zur Kirche gehört, ist es eine gebrochene Kirche. Eine Kirche auch der Schwachen. Das war nie anders. Lesen Sie einmal den Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Was schimpft Paulus mit seiner Gemeinde in Korinth? Wie viel Neid gibt es dort? Wie viel Raffsucht? Wie viel Spaltung? Nein, nein, die Kirche ist immer auch erbärmlich und schwach, weil die Menschen in dieser Kirche, und sie gehören wesentlich zu dieser Kirche, eben schwach und gebrochen sind. Und dennoch bekennen wir im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige Kirche, an die heilige Kirche. Woran glaube ich da eigentlich, wenn ich an die heilige Kirche glaube? An den heiligen Kirchenvorstand, an die heilige Kirchensteuer. Sie merken selbst natürlich, dass ich das sehr überziehe. Nein, um diesen Satz zu verstehen, der von Anfang an hier im Glaubensbekenntnis stand, muss man sich dieses Glaubensbekenntnis einmal vor Augen halten, unser Credo. Es hat drei Teile. Der erste Teil, ich glaube an Gott, Vater. Der zweite Teil, ich glaube an Jesus Christus. Der dritte Teil, ich glaube an den Heiligen Geist. Ja, wo wirkt denn der Heilige Geist, fragten die Väter des Credos, die diese Worte dann fest formulierten. Wo wirkt denn Gottes Geist? Antwort, ich glaube an den Heiligen Geist. Doppelpunkt. Die heilige katholische Kirche. Ich glaube daran, dass der Heilige Geist in der heiligen katholischen und apostolischen Kirche wirkt. Da ist er da. Da ist er gegenwärtig. Wo ist Gottes Geist gegenwärtig? Die Antwort des Glaubensbekenntnisses heißt, in der Kirche. Ja, um Himmels Willen wird mancher von Ihnen jetzt aufschreien. In dieser so schwachen Kirche, wie wir sie vielleicht eben uns vor Augen stellten, wo ist denn da Gottes Geist? Ich sehe da menschliche Schwächen und Grenzen. Fährt das Glaubensbekenntnis fort. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, so heißt es ja dann. Das ist ein feststehender Ausdruck. Die Christen damals, als das Glaubensbekenntnis geschrieben wurde, wussten genau, was gemeint war. Gemeinschaft der Heiligen, das ist die Feier der Eucharistie. Abendmahl. An die Vergebung der Sünden, so geht es weiter. Vergebung der Sünden, das ist ein feststehender Ausdruck für die Taufe. Kirche wird also nicht verstanden als eine Institution, Rechtsinstitution oder als eine soziologische Größe. Auch nicht als eine Gemeinschaft der Gleichgesinnten. Das alles ist natürlich Kirche. Sie wird im Glaubensbekenntnis verstanden als der Ort der Gegenwart des Geistes Gottes. Gott ist in dieser Kirche da. Gottes Geist wirkt in dieser Kirche. Er trägt und führt diese Kirche. Kirche ist von daher zunächst ein Geschenk. Der Geist Gottes ist da. Denn keiner von uns hat ja zum Beispiel die Eucharistie gemacht. Sie ist uns geschenkt. Keiner von uns hat die Taufe gemacht. Sie ist Gnade. Kirche als Ort, als Wirkort des Heiligen Geistes, in der Gott wirkt, in der Gott gegenwärtig ist. Wenn ich also formuliere, ich glaube an die heilige Kirche, dann heißt es nichts anderes als, ich glaube, dass der Heilige Geist in dieser Kirche anwesend ist. Nur deshalb konnte Paulus auch im Korintherbrief, von dem ich eben sprach, ja auch formulieren, geliebte Heilige, so nennt er die Christen. Geliebte Heilige, die Menschen waren nicht heilig im Sinne von ethisch fehlerlos. Sie sind heilig seit der Taufe, die ihnen geschenkt wurde, weil sie zu dem allein Heiligen zu Gott gehören. Kirche als Ort und Wirkstätte des Heiligen Geistes. Diese Grundaussage unseres Glaubensbekenntnisses ist wichtig für alle anderen Eigenschaften der Kirche und für alle Entfaltungen der Kirche auch in ihren Ämtern. Denn es heißt ja dann weiter, ich glaube an die heilige apostolische Kirche, katholisch-apostolische Kirche. Und das ist in unserem Zusammenhang hier heute der zweite Wort, auf das wir unseren Gedanken setzen wollen. Die Kirche ist apostolisch, weil sie auf die Apostel gegründet ist. Sie ist und bleibt auf das Fundament der Apostel gebaut, so heißt es im Epheserbrief. Auf den Männern, die von Christus selbst erwählt wurden und die von Christus als Zeugen ausgesandt wurden. Die Kirche, das meint apostolisch als zweites, bewahrt diesen Geist und diese Lehre der Apostel. Diese Lehre und das Vermächtnis der Apostel steht ihr nicht zur freien Verfügung, über das sie neu abstimmen könnte jeweils, dass sie bewerten könnte und wo sie sich jedes Mal überlegen könnte, ob sie dem treu bleibt oder nicht. Nein, diese Kirche bewahrt den Geist, die Lehre, das Glaubensvermächtnis und die gesunden Grundsätze der Apostel und gibt sie weiter. Und dann geht es schließlich weiter. Diese Kirche wird bis zur Wiederkunft Christi von den Aposteln belehrt, geheiligt und geleitet. Und zwar durch jene, die ihnen in ihrem Hirtenamt nachfolgen, die ihnen den Aposteln nachfolgen, das Bischofskollegium. In der Präfation der Heiligen Messe von den Aposteln heißt es: Du bist der ewige Hirt, der seine Herde nicht verlässt. Du hütest sie, die Kirche, deine Herde, alle Zeit durch deine heiligen Apostel. Du hast sie der Kirche als Hirten gegeben, damit sie ihr vorstehen als Stellvertreter deines Sohnes. Gleich zu Beginn seines Wirkens rief also Jesus die zu sich, die er erwählt hatte. Er setzt die 12 ein, seine Gesandten, Apostoloi, die Gesandten, das ist das griechische Wort für Gesandte. In ihnen setzt er seine Sendung fort. Matthäus Evangelium heißt es deshalb: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Die Gesandten, die Apostel, genauso wie heute die Bischöfe, können nichts tun ohne Jesus. Die Apostel wissen sich von Gott bevollmächtigt. Sie sind Gottes Diener. Sie reden zu den Menschen, so heißt es im Korintherbrief, an Christi statt. Sie sind Zeugen der Auferstehung. Sie sind das Fundament der Apostel. Werden Hörerinnen und Hörer, diese Vollmacht der Apostel in dieser heiligen Kirche, in der Gottes Geist wirkt, haben die Apostel in der Geistsendung, mit der Geistvollmacht, die ihnen anvertraut war, weitergetragen. Sie haben sie Mitarbeitern gleichsam nach Art eines Testamentes weitergegeben. Sie haben sie damit beauftragt, das begonnene Werk zu vollendigen und zu festigen. Sie haben ihn aufgetragen, auf die gesamte Kirche, auf die gesamte Herde zu achten, Kirche Gottes zu weiden. Deshalb setzten sie Männer ein und gaben ihnen, so heißt es im Zweiten Vatikanischen Konzil, in Lumen Gentium, und gaben ihnen dann die Anordnung, dass nach ihrem Hingang andere bewährte Männer ihren Dienst aufnehmen. Ich zitiere noch einmal das Zweite Vatikanische Konzil mit dieser Aufgabe zunächst der Apostel. Wir sind jetzt bei den Bischöfen und den Aposteln zunächst. Wie aber das Amt fortdauert, das vom Herrn in einzigartiger Weise Petrus, dem ersten der Apostel, gewährt wurde und seinen Nachfolgern übertragen werden sollte, so dauert auch das Amt der Apostel, die Kirche zu weiden, fort, das von der geheiligten Ordnung der Bischöfe immerwährend ausgeübt wird. Darum lehrt die Kirche, dass die Bischöfe aufgrund göttlicher Einsetzung an die Stelle der Apostel nachgerückt sind, gleichsam als Hirten der Kirche. Wer sie hört, hört Christus. Wer sie verachtet, verachtet Christus und den, der Christus gesandt hat. Soweit, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, nun das Zitat aus Lumen Gentium. Ich fasse das bisherige zusammen. Christus trägt in seinem Heiligen Geist die Kirche. Es ist deshalb die heilige Kirche, weil diese Kirche von Gott in seinem Geist geschenkt wurde, weil Gottes Geist in dieser Kirche wirkt, weil alles, was wesentlich in dieser Kirche ist, das Wort Gottes, die Sakramente, von Gottes Geist in seiner Gnade uns gegeben wurde, nicht gemacht wurde. In diesem Geist hat der Herr dann auch die Apostel ausgewählt und ihnen seine Kirche anvertraut. Und diese haben diese Vollmacht und die Aufgabe der Apostel selbst wieder weitergetragen an die, die die Kirche dann sehr bald Bischöfe nennt. Es ist von daher ein geisterfülltes Amt. Es ist kein Amt, das man selbst macht. Es ist ein Amt, das uns Gottes Geist übergeben wurde. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, Sie wissen, dass dieses Amt, genau wie das Amt der Priesterweihe, deshalb nicht erarbeitet werden kann, nicht gemacht werden kann. Es wird übertragen, es wird weitergegeben durch die Handauflegung. Bei der Bischofs- und bei der Priesterweihe werden ja die Hände aufgelegt. Und diesem Zeichen wird die Vollmacht und Gottes Geist weitergegeben. Der Kandidat kann dann nur am Boden liegen. Liegen und während die Gemeinde um Gottes Geist für ihn bittet, damit er ganz offen ist, ganz Gottes Geist empfängt. Das Bischofsamt ist reine Gnade, ist Empfang und erst danach Aufgabe. Auf diesem Hintergrund wird dann vielleicht jetzt deutlich, weshalb der Herr uns auch dieses Petrusamt, das Amt der Leitung in dieser Kirche im Bischofskollegium, so wie ich es eben schilderte, gegeben hat. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wir haben im ersten Teil nachgedacht über das Geheimnis der Kirche und über das Bischofsamt, das aus diesem Geheimnis des Heiligen Geistes in dieser Kirche herauswächst. Als Christus die 12 Apostel bestellte, da berief er sie nicht einzeln, sondern er setzte sie nach Art eines Kollegiums oder nach Art eines Zusammenschlusses ein, an dessen Spitze er den aus ihrer Mitte erwählten Petrus stellte, so sagt es das Zweite Vatikanische Konzil, und ich zitiere noch einmal: Wie nach der Bestimmung des Herrn, der heilige Petrus und die übrigen Apostel ein einziges apostolisches Kollegium bilden, so sind in gleicher Weise der römische Bischof, der Nachfolger des Petrus, und die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, untereinander verbunden. Noch einmal den Text Lumen Gentium. Einzig Simon, dem Petrus, dem er den Namen Petrus gab, hat Christus zum Felsen seiner Kirche gemacht. Ihm hat er die Schlüssel der Kirche übergeben, ihn zum Hirten der ganzen Herde bestellt. Es steht fest, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, dass jenes Amt des Bindens und Lösens, das Petrus gegeben wurde, auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist. Dieses Hirtenamt des Petrus und der anderen Apostel gehört zu den Grundlagen der Kirche. Es wird unter dem Primat des Papstes von den Bischöfen weitergeführt. Der Papst dabei ist damit das immerwährende, das sichtbare Prinzip, das Fundament für die Einheit der Vielfalt sowohl von Bischöfen als auch von Gläubigen. Der römische Bischof hat Kraft seines Amtes, nämlich des Stellvertreters Christi und des Hirten der ganzen Kirche, so sagt es das Konzil, die volle, höchste und allgemeine Vollmacht über die Kirche, die er immer frei ausüben kann. Am Vorrang des Petrus innerhalb der vorösterlichen Jüngergemeinschaft und der frühen Kirche kann kein Zweifel bestehen. Sein Glaube an Jesus Christus, den Messias, sein Glaube an Jesus Christus, der Gottes Sohn ist, ist der Fels, auf dem die Kirche als Glaubensgemeinschaft aufgebaut ist. Er wird zum Fundament der Kirche. Ihm kommt die Funktion des Sprechers und, dargestellt im Symbol der Schlüssel des Himmelreiches, insbesondere die Binde- und Lösegewalt zu. Die Aufgabe des Petrus wird es sein, nach seiner Bekehrung durch die Begegnung mit dem Auferstandenen seine Brüder im Glauben zu stärken, so sagt es Lukas. Seine Aufgabe ist es, der nachösterlichen Jüngergemeinschaft als der universale Hirte zu dienen, so sagt es das Johannesevangelium. Petrus kommt von vornherein eine tiefe, ganz besondere Bedeutung zu, so wie es schon der römischen Kirche von Anfang an zukommt, als die Kirche, die auf den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus gegründet ist. Aus dieser Tatsache des Fundamentes der Apostel Petrus und Paulus leitete die römische Kirche und ihr Bischof von Anfang an eine Verantwortung ab, auch für die anderen Kirchen, etwa im Fall von Spaltungen oder in Fragen der gemeinsamen Lehre, des Umgangs mit Heretikern, in Fragen der Disziplin. Die römische Kirche ist von vornherein auch immer Vorsteherin der Liebe, so wird sie schon von Ignatius sehr früh genannt. Wer zur Kirche gehört, muss deshalb von Anfang an schon immer in sich in besonderer Weise vergewissern, dass er mit der Kirche von Rom und mit ihrem Bischof, dem Papst, übereinstimmt. In ihr, so schreibt es Irenäus, ist die apostolische Überlieferung voll gewahrt. Interessant ist schon, dass im Konzil von Chalcedon die Väter des Konzils nach einem Text von Leo I. zurufen: Petrus hat durch Leo gesprochen. Von Anfang an ist also klar, sehr früh klar, in diesem Papst spricht Petrus. In ihm ist die Kirche als Ganze geführt, gelenkt, geleitet, geeint. In ihm ist die ganze Kirche verbunden. Er ist der Fels, auf dem die Kirche aufgebaut ist. Ab dem 3. Jahrhundert lässt sich das Primatsbewusstsein in allen Fragen des kirchlichen Bekenntnisses und der kirchlichen Gemeinschaft nachweisen. Der Bischof von Rom hat in seiner besonderen Funktion in der Gesamtkirche eine unüberbietbare Stellung. Er repräsentiert die Einheit nicht nur des Bischofskollegiums, sondern die Einheit der Kirche. Und deshalb hat er auch Teil an der Unzerstörbarkeit und Untrüglichkeit, die der Kirche verheißen ist. Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Hier hat dann auch die Lehre von der sogenannten Unfehlbarkeit ihren Platz. Diese Lehre meint nicht, dass der Papst in allen Äußerungen unfehlbar wäre, dass er sich also nie irren könne. Leider hat es in der Kirchengeschichte immer wieder auch Päpste gegeben, die alles andere als unfehlbar waren, die viele Fehler selbst gemacht haben. Auch ist die Unfehlbarkeit kein Verdienst des Papstes, denken Sie an den ersten Teil unserer Überlegungen, sondern Wirkung des Geistes Gottes. Der Papst ist nicht unfehlbar, weil er ein besonders guter Mensch wäre, sondern weil diese Kirche unfehlbar ist. Das erste Vatikanische Konzil definiert diese päpstliche Unfehlbarkeit als Dienst an der Einheit und der Wahrheit der Kirche im Jahre 1870 so, ich zitiere: Wenn der römische Bischof ex cathedra spricht, das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirt und Lehrer aller Christen Kraft seiner höchsten apostolischen Amtsgewalt endgültig entscheidet, dass eine Glaubens- oder Sittenlehre in der gesamten Kirche festzuhalten ist, so besitzt er aufgrund des göttlichen Beistands, der ihm im heiligen Petrus verheißen ist, jene Unfehlbarkeit, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche in der endgültigen Entscheidung über eine Glaubens- oder Sittenlehre ausgestattet wissen wollte. Zitat Ende. Gerade weil dies heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, immer wieder angefragt, das wird nicht geglaubt, nicht wahrgenommen werden will, ist diese Aussage mir noch einmal wichtig. Eine unfehlbare Aussage des Papstes als Fundament, als Fels, auf dem diese Kirche gebaut ist, als der, der die Einheit repräsentiert und immer wieder herbeiführen muss, diese Einheit, die der Kirche von Gottes Geist geschenkt wurde. Eine unfehlbare Aussage kommt diesem Papst also nur dann zustande, wenn der die ganze Kirche etwas für immer klären will, das mit einer Glaubenswahrheit oder mit einem Gebot der christlichen Moral zusammenhängt, und wenn er dies in der feierlichen Form einer sogenannten Ex-Cathedra-Erklärung, seiner ganzen Lehrautorität, verkündet. Nun darf man sich nicht so vorstellen, dass der Papst irgendwelche Privatmeinungen als unfehlbar verkündet. Es geht hier nicht um Privatmeinungen, auch der Papst ist nicht frei in seinem Denken, er ist gebunden an das Glaubensgut der Kirche, an das Credo, an das Glaubensbekenntnis. Als unfehlbar werden Glaubenswahrheiten deshalb nur verkündet, die schon jahrhundertelang von der Kirche geglaubt worden sind. Es handelt sich also immer um eine endgültige Definition des schon immer vorhandenen Glaubens und nicht um eine Neuschöpfung. Das können Sie bei den Dogmen genau sehen. Es sind Entfaltungen einer Wahrheit, die schon immer geglaubt wurde und die in dem Glauben der Kirche und in der Heiligen Schrift ihren Grund hat. Dieses unfehlbare Lehramt hat Christus der Kirche in Petrus, dem ersten Papst, übertragen. So heißt es im Lukas-Evangelium: Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Und im Johannes-Evangelium heißt es: Du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. So Matthäus und Johannes: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, Sie merken, dass eigentlich hier uns auch in dieser Aussage des unfehlbaren Lehramtes der Kirche, des Heiligen Vaters, ein Geschenk zuteil geworden ist, eine Gnade. Eine Gnade, die die Kirche zusammenhält, in all den verschiedenen Kulturen und über all die verschiedenen Zeiten. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass da, wo Menschen und Gemeinschaften der Kirche diese Einheit mit dem Petrusamt verlassen, es zu immer neuen Spaltungen kommt. Es gibt auch keine Abspaltung von der Kirche, die nicht wieder neue Abspaltungen in sich enthalten hätte. Nein, das ist schon ein Stück Gnade, dieses verbunden sein und bleiben mit dem Heiligen Vater, und in ihm mit der Kirche und in der Kirche mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Geist. Vielleicht darf ich Ihnen das noch einmal verdeutlichen aus einer der Ansprachen, die Johannes Paul II. Einmal zu dem Thema seines Pontifikats und seines Papstamtes gehalten hat. Ich zitiere den so hoch verehrten verstorbenen Heiligen Vater. Für den Nachfolger Petri handelt es sich nicht darum, Vollmachten zu beanspruchen, die denen der irdischen Herrscher gleichen, sondern dem Willen des Stifters der Kirche treu zu sein, der diese Art von Gesellschaft und diese Weise zu leiten eingerichtet hat für den Dienst an der Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe. Um dem Willen Christi zu entsprechen, muss der Nachfolger Petri die ihm verliehene Autorität im Geist demütigen Dienens und zur Sicherung der Einheit annehmen und ausüben. Auch in den verschiedenen geschichtlichen Ausübungsweisen muss er Christus nachahmen, indem er denen dient und sie versammelt, die berufen sind, an der einen Herde teilzuhaben. Das, was er, der Papst, für Christus und für seine Kirche empfangen hat, wird er nie persönlichen Zwecken unterordnen. Er wird nie vergessen, dass die universale Hirtensendung notwendigerweise eine tiefere Vereinigung mit dem Opfer des Erlösers, dem Geheimnis des Kreuzes, mit sich bringt. Hinsichtlich der Beziehung zu seinen Mitbrüdern im Bischofsamt denkt er an die Worte des heiligen Gregors des Großen: Meine Ehre ist die Ehre der gesamten Kirche. Meine Ehre ist die volle Lebenskraft meiner Brüder. Dann bin ich in Wahrheit geehrt, wenn alle Einzelnen die schuldige Ehre von mir erwiesen wird. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, Gott des Geist trägt diese Kirche. Die Kirche ist heilig, weil Gottes Geist sie erfüllt. Ich glaube an die heilige Kirche, in der Gottes Geist in der Eucharistie und in den Taufe, in den Sakramenten und in seinem Wort wirkt. Das war der erste Grundsatz. In diesem Geist, in dieser Vollmacht hat Christus nicht nur die Apostel berufen, sondern ihnen diesen Geist gegeben, die Vollmacht gegeben, apostolische Kirche zu sein, seine Lehre, sein Wirken, seine Gegenwart unter den Menschen weiter zu bezeugen, zu verwirklichen. Deshalb ist die Übertragung der apostolischen Vollmacht, so haben wir gedacht, von Anfang an eine Geistaufgabe, wie es in der Bischofs- und Priesterweihe deutlich wird, durch die Handauflegung und durch die Niederwerfung des Kandidaten, der nur noch diesen Geist Gottes empfängt. Die Einheit zusammenzuführen unter all denen, die in dieser Kirche das apostolische Amt haben und damit die Einheit der Kirche zu gewährleisten, ist Aufgabe des Petrus, dem Christus von Anfang an schon in seinem Wirken eine besondere Stellung anvertraut hat. Er ist der Fels, der alles zusammenhält. Ihm ist dieser Geist der Einheit verheißen. Ihm ist der Geist der Einheit und der Wahrheit verheißen, in Verbindung mit der gesamten Kirche und Verbindung mit dem Gesamtkollegium. Das kann natürlich nicht gelöst werden können. Ein Beispiel der Unfehlbarkeit wollte ich deutlich machen, dass es nicht darum geht, dass hier ein Einzelner willkürliche Setzungen und Glaubenssätze verkündet, sondern dass er versucht, in der Gemeinschaft der Bischöfe und in der Gemeinschaft der Kirche das, was lange, lange Zeit schon geglaubt wurde, als Stück des Glaubens, amtlich zu verkündigen und so die Einheit auch in dieser Frage des Lehrens, der Moral zusammenzuhalten. Es ist ein zutiefst großes Amt und es ist ein Amt, das zutiefst die Demut des Amtsinhabers verlangt. Denn seine Vollmachten und seine Autorität hat er nicht aus sich und ist keine persönliche Autorität zu seinen Gunsten, sondern sie ist eine Autorität, die ihm von Gott geschenkt wurde, zum Gunsten, zum Heil, zur Einheit der Menschen. Da in diesem Amt demütig zu bleiben, scheint mir, deshalb das Zitat von Johannes Paul II., das ich eben brachte, wirklich die große Herausforderung zu sein. Gestatten Sie mir, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, noch einen persönlichen Rückblick. Ich glaube, dass Benedikt XVI., an den wir an diesen Tagen jetzt besonders denken, wegen seiner damaligen Wahl und Amtseinführung, aber auch wegen seines Besuchs in den Vereinigten Staaten, dass er dieses beides verkörpert, die Klarheit des Amtes und die Demut des Amtsträgers. Mir ist das deutlich geworden, als wir damals den Weltjugendtag vorbereiteten. Johannes Paul II. Hatte uns in Köln ja das Thema gegeben. Wir sind gekommen, ihn anzubeten, das Thema der Heiligen Drei Könige. Mit ihm hatten wir alle Schritte damals überlegt, auch das Programm weitgehend entworfen. Dann, Sie wissen es, wurde Johannes Paul II. Schritt für Schritt immer schwächer, bis er dann starb. Wir waren damals sehr traurig, als er starb. Aber wir waren doch wieder beflügelt und ermutigt, als wir dann von der Wahl Benedikts XVI. Hörten. Ich war bei den ersten Gesprächen bei ihm dabei und ich habe an dem Tisch in seinem Arbeitszimmer damals gespürt, was es heißt, die Kircheneinheit zusammenzuführen. Wir saßen dort wegen konkreter Fragen des Weltjugendtags. Auf der einen Seite saßen die Verantwortlichen Roms, der Kongregation, noch des päpstlichen Laienrats und auf der anderen Seite unser Kardinal Meissner, ich damals als sein Generalsekretär, und einige andere, die für die Durchführung des Weltjugendtags vor Ort verantwortlich waren. Alle Fragen kamen auf den Tisch und der Papst hörte sehr aufmerksam zu, wach, ganz wach zu und ernsthaft zu. Er hörte die Argumente, die wir austauschten, legten ihm nachher die Entscheidung vor und dann gab er eine klare Entscheidung, die dann auch in fast allen Punkten wirklich einvernehmlich mitgetragen wurde. Das war Klarheit, Hören und es war zur gleichen Zeit auch eine Führungsstärke. Das war der eine Eindruck. Ich glaube schon, dass das Papstamt in dieser Klarheit, in dieser Durchsetzungskraft, aber auch in dieser Weite des Hörens und des Zulassens geführt werden muss. Die zweite Szene, die Szene der Demut, die der Amtsinhaber besitzen muss, wurde mir deutlich, als wir mit dem Heiligen Vater auf dem Rhein lang fuhren und Hunderttausende von Jugendlichen in den Ufern und im Wasser des Rheins standen und ihn begrüßten, als er in Köln ankam und dem Boot dann gleichsam in die Stadt hineinfuhr. Der Heilige Vater hatte auf dem Boot, war er umgeben von vielen Jugendlichen, und zwar aus jeder Nation war ein Jugendlicher bei ihm. Mit jedem Einzelnen sprach er. Ich merkte, wie wohl er sich fühlte in diesem kleinen, bescheidenen Gespräch mit dem einzelnen Jugendlichen. Und die Bischöfe hatten immer wieder Not, ihn dann auch wirklich an den Rand des Bootes zu bringen, wo er die vielen hunderttausend Menschen, die da standen, segnen konnte, die ihm zujubelten. Und man merkte schlichtlich, wie ihm das alles auch ein wenig peinlich war, wie überwältigt war, dass so viel Ehre ihm zugeteilt werden sollte. Nein, er war ein sehr, sehr bescheidener Mann, der ganz demütig das annahm und wusste, dass der Jubel natürlich nicht ihm als Person galt, sondern auch seinem Amt und ihm in seinem Amt. Und dass ohne die Gnade Gottes all dies für ihn nicht zu schaffen und zu leisten wäre. Es war eine demütige, bescheidene Fahrt mitten in all dem Jubel. Eine Fahrt, in der er sich immer wieder in aller Demut dem einzelnen Jugendlichen zuwandte, aber dann auch offen war für den Jubel der Menschen, den er ohne Hochmut und ohne Selbststolz und Selbstgerechtigkeit in aller Bescheidenheit annahm. Ich bin ganz sicher, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass wir in Benedikt XVI. Wirklich einen Papst haben, der das Petrusamt wieder ganz klar zur Geltung bringt. Dieses Amt der Einheit der Kirche, des Zuhörens, des Zusammenführens, des Zusammenbringens, aber auch der klaren Entscheidung eines Amtsträgers, der demütig ist, der weiß, dass er schlicht und ergreifend nur ein Instrument in der Hand Gottes ist, dass er, so wie sein Titel aussagt, Diener der Diener ist. Es ist gut für diesen Heiligen Vater und in ihm für immer wieder zu beten, um Gottes Kraft zu beten, dass er sein Amt in aller Klarheit und Bescheidenheit weiterführen kann, für ihn zu beten, dass er dies auch schlicht und ergreifend jetzt in diesen Tagen in seiner Reise in den Vereinigten Staaten gut ausführen könnte. Und deshalb möchte ich mit einem Gebet John Henry Newmans für den Heiligen Vater meine Gedanken schließen. Herr, wir glauben und bekennen voll Zuversicht, dass du deiner Kirche Dauer verheißen hast, solange die Welt besteht. Darum haben wir keine Sorge und Angst um den Bestand und die Wohlfahrt deiner Kirche. Wir wissen nicht, was ihr zum Heile ist. Wir legen die Zukunft ganz in deine Hände und fürchten nichts, so drohend bisweilen die Dinge auch scheinen mögen. Nur um das eine bitten wir dich innig. Gib deinem Diener und Stellvertreter, dem Heiligen Vater, wahre Weisheit, Mut und Kraft. Gib ihm den Trost deiner Gnade in diesem Leben und im künftigen die Krone der Unsterblichkeit. Ich danke Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, für diese lange Geduld des Zuhörens eines doch etwas schwierigen, differenzierten Themas. Aber es ist bei solchen Themen wirklich so, dass man auch dann die Geduld, auch die Weite haben muss, um auch in die Tiefe einer solchen Gedanken ganz einsteigen zu können.
Das Papstamt, das Einheit stiftet, was es damit auf sich hat, dazu haben wir in unserer heutigen Grundkurssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol Weihbischof Dr. Heiner Koch gehört aus Köln. Eine erste Anruferin, die uns erreicht hat, ist Frau Götzen aus Düsseldorf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Weihbischof.
Grüß Gott, Frau Götzen.
Düsseldorf, Köln. Was anderes? Nein. Mir ist aufgefallen, im ersten Teil Ihres Vortrages, der sehr, sehr gut war und interessant, dass Sie da beim Glaubensbekenntnis gesagt haben, Gemeinschaft der Heiligen, das ist also eine Erklärung für die Eucharistiefeier. Ich habe natürlich in einem naiven Verstand immer geglaubt, Gemeinschaft der Heiligen, das ist wirklich die Gemeinschaft der Heiligen. Ich komme in den Himmel und kann mich da mit der kleinen Therese unterhalten, der Mutter Teresa und Don Bosco und so weiter, mich darauf gefreut und auch andere ganz heiß gemacht. Das wird mal ganz toll. Jetzt höre ich auf einmal das... nur in Gänsefüßchen. Heilige Messe ist ja wunderschön, aber das ist nur ein Synonym für die Heilige Messe. Jetzt bin ich ganz betroffen.
Sehen Sie mal, also es wird natürlich zweierlei deutlich, dass das zunächst mal viele Worte des Glaubensbekenntnisses sind uns gar nicht mehr so geläufig, wie sie den Menschen damals geläufig waren. Das ist gut, dass man manchmal solche einzelnen Worte wirklich herausholt und dann sich wieder vergegenwärtigt. Aber, jetzt kommt das Aber, das ist kein Gegensatz. Im Grunde ist die Gemeinschaft der Heiligen, die Feier der Eucharistie, das, was uns im Himmel erwartet. Nämlich die Gemeinschaft mit Christus, mit Gott, nicht? Das ist die Kerngemeinschaft auch des Himmels. Und die Gemeinschaft all derer, die da um Christus zusammen sind. Im Grunde ist ja jede Heilige Messe, jede Eucharistiefeier eine Vorwegnahme dessen, was Sie für den Himmel erwarten. Es ist ein Stück Himmel auf Erden, so können Sie auch sagen. Insofern haben Sie recht. Schauen Sie, in jeder Heiligen Messe wird das ja auch schon deutlich. In jeder Heiligen Messe singen wir etwa eine Präfation, rufen dich an mit allen Engeln und Heiligen. Sie kennen diesen Text vor dem Sanctus, nicht? Weil das ist Wirklichkeit. Das, was Sie da erwarten für den Himmel, wird in der Heiligen Messe ein wenig schon Wirklichkeit. Ein Stück Himmel auf Erden. In Vollendung werden Sie das, was Sie sagen, im Himmel erleben. Also Sie können, haben schon recht, rein gefühlsmäßig so recht, das, was wir jetzt, was die Christen mit Gemeinschaft der Heiligen Eucharistie meinen, ist vollendet in der himmlischen Feier, in dem Abendmahl ohne Ende, in der Gemeinschaft der Heiligen, die kein Ende kennt. Insofern ist es, das haben Sie schon gut erfasst, eigentlich dann doch identisch. Aber richtig muss man sagen, dass damals, als es geschrieben wurde, zunächst mal mit dem Begriff tatsächlich die Eucharistie gemeint war. Aber das ist ein Abbild des Himmels. Das ist, wäre für die frühen Christen nie ein Gegensatz gewesen. Also freuen Sie sich weiter, ja, drauf.
Ja, das tue ich auch.
Freuen Sie sich weiter auf die Heilige Theresia und all die anderen Heiligen. Ja. Und freue mich, wenn wir beide uns dann da sehen.
Dankeschön, Herr Weihbischof.
Danke, Frau Götzen, für die Frage. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott. Es steht so klar, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen. Warum hat die Ostkirche sich auf Andreas berufen? Ich verstehe das überhaupt nicht.
Also sehen Sie, das hat einen ganz tiefen Grund auch eigentlich. Ich habe ja im ersten Teil deutlich gemacht, dass der Heilige Vater Petrus, zunächst mal Petrus, nicht ohne Apostel denkbar ist. Ja? Mhm. Petrus ist ein Apostel. Petrus ist zunächst ein Apostel. Und jeder der Apostel hat seinen Auftrag und seine Vollmacht. Die besondere Autorität des Andreas in der Heiligen Schrift ist, dass er schon von Anfang an ein, ich sag's mal mit meinen Worten, ein Übersetzer in die griechische Welt war. Wenn Sie die Texte der Heiligen Schrift mal lesen, wo Andreas auftaucht, er ist der, der die Griechen, die griechisch denkenden und sprechenden Menschen zu Jesus führt und sie in ihrem Auftrag auch fragt und ihnen das auch erklärt. Also er ist, wenn Sie so wollen, ein Dolmetscher in die griechische Welt hinein. Und das ist eine große Aufgabe. Das schließt sich überhaupt nicht aus, ja?
Also
das Petrusamt müssen Sie immer zusammendenken mit den Bischöfen, die Bischöfe zusammen mit Petrus. Wer das trennt, der zersteilt die Kirche. Das Problem ist also nicht, dass Andreas in den Osten gegangen ist und dort den heutigen Gebiet der orthodoxen Kirche, vor allem in der griechischen Welt, das Evangelium gebracht hat. Das war sein Auftrag, so wie Paulus das Evangelium in Heiden gebracht hat. Ne? Mhm. Das Problem fing erst an, als man dann Andreas von Petrus trennen wollte und sagte, also Petrus ist nichts Besonderes, Petrus ist nur einer unter anderen. Dann haben wir, glaube ich, die eigentliche Spaltung. Also jeder der Apostel ist in eine bestimmte Gegend gegangen, in eine bestimmte Kultur, zu bestimmten Menschen. Mit seiner bestimmten Sprache hat er dann denen das Evangelium nahegebracht. Aber, und das ist das Wichtige, immer in Einheit mit dem Petrus. Immer waren sie nach Rom orientiert. Immer sind sie wieder zusammengekommen und haben überlegt, wie bleiben wir zusammen, was ist die richtige Lehre, wie halten wir diese Kirche zusammen. So würde ich das mal erklären. Also man darf zwischen Andreas und Petrus auf keinen Fall einen Gegensatz setzen.
Okay, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen für diese Frage. Wenn ich an diese Frage noch einmal anknüpfen darf. Gerade auch orthodoxe Christen sagen ja, nun gut, wir haben diesen Ehrenvorrang des Petrus nie bestritten. Und auch, dass die Nachfolger, die Bischöfe in Rom als dessen Nachfolger auch, also dass durch den Bischof von Rom auch Petrus spricht, das haben wir nie bestritten. Aber eben diese zentrierte Primat, den können wir nicht teilen.
Ja. Es geht vor allen Dingen um die juristische Seite, ja.
Ja.
Für uns ist der Papst und der Bischof von Rom mehr als ein Ehrenvorsitz. Für uns ist er wirklich jemand, der dann auch Vollmacht besitzt in diesem Amt. Das sehen Sie ja zum Beispiel dadurch, dass der Papst ist, der auch Bischöfe ernennt. Natürlich nach entsprechenden Absprachen, natürlich wieder nicht losgelöst von der Ortsbischöfen, die ja um Rat fragt. Aber bei uns hat er tatsächlich eine Jurisdiktion, sagen wir, eine rechtsprechende Vollmacht. Da ist der große Streit und die Auseinandersetzung mit der orthodoxen Kirche, wie weit diese Jurisdiktionsvollmacht gehen soll. Also ein Ehrenvorsitz wäre nach katholischem Verständnis sicherlich zu wenig.
Mhm.
Es hat bei uns schon eine Vollmacht. Ich glaube nicht, dass Jesus mit diesen Worten, wenn ich sie richtig sehe, nur gesagt haben wollte, du bist also jetzt mal der Moderator, ja? Du bist der Moderator der Kurie, so wie man heute sowas etwas sagt. Nein, er hat ihm wirklich eine Aufgabe, eine Autorität gegeben, und wenn Gott eine Aufgabe gibt, dann gibt er auch die Vollmacht dazu. Das ist sicherlich der Punkt. Andererseits muss man jetzt mal genau aufpassen. Gerade der jetzige Papst betont ja immer wieder, dass im Dialog mit der orthodoxen Kirche wirkliche Schritte des Zusammenkommens möglich sind. Zum Beispiel einer doch sehr starken Eigenständigkeit der Kirche des Ostens mit ihrer Tradition, mit ihren ganzen Formen, auch Liturgie zu feiern, auch mit ihrer Geschichte, wie sie sich weiterentwickelt hat. Es ist sicherlich auch eine Kirche, die ganz ihr eigenes großes Gewicht hat. Ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass hier Johannes Paul II. Hat es ja angestoßen, auch große Fortschritte in Bezug auf die Ökumene denkbar wären. Allerdings, ich will es nicht verharmlosen, um die Frage der Autorität, der Vollmacht des Papstamtes, in dieser Frage ist man noch nicht auf einem gemeinsamen Nenner. Vielleicht konvergiert man, also vielleicht kommt man sich dann her.
Wir kommen am heutigen Tag um diese Frage nicht herum. Sie haben uns auch in Ihren Ausführungen, gerade auch zur Unfehlbarkeit, etwas gesagt über diesen inneren Zusammenhang von Einheit und Wahrheit. Dass es eine Einheit ohne die Wahrheit nicht gibt. Und nun ist ja, wie gesagt, der Papst im Moment in den Vereinigten Staaten, und er hat dort sehr ernste Worte und auch sehr deutliche Worte gefunden für all die schrecklichen Vorgänge, die in den letzten Jahren die Kirche in den Vereinigten Staaten beschäftigt haben. Dieses ebenso behutsame wie entschlossene Vorgehen des Heiligen Vaters, ja, haben wir hier vielleicht auch ein wirklich sehr anschauliches Zeichen dafür, wie eng Einheit und Wahrheit miteinander zusammenhängen.
Also eine Einheit ohne Wahrheit ist eine Beliebigkeit. Und Wahrheit ohne Einheit ist nicht denkbar, denn es gibt nur eine Wahrheit. Ich würde aber schon sagen, dass es hier bei dieser Frage auch des Kindesmissbrauchs tatsächlich wirklich um tiefe Wahrheit geht. Denn hier geht es um die Würde des Menschen, hier geht es um die Größe des Menschen, auch des Kindes. Hier geht es auch um den Wert der Sexualität. Und hier geht es natürlich um viele einzelne Menschen und ihr Leid und ihre Prägung. Das ist keine Randfrage, das ist eine ganz tiefe Frage. Und es ist, glaube ich, wichtig und notwendig, dass der Heilige Vater, sicherlich von außen, doch ein paar klare Worte auch den Bischöfen, die dort die Verantwortung tragen, ins Stammbuch geschrieben hat. Das ist eine mitbrüderliche Korrektur auch, die da zweifelsohne deutlich wurde. Mhm. Natürlich auch mit einer Botschaft in die Öffentlichkeit hinein, das ist auch ganz klar. Mhm. Aber sehen Sie, hier geht es wirklich nicht um eine Frage, wo man sagen kann, lieber Heiliger Vater, hier musst du dich raushalten, das ist jetzt unsere regionale Sache, das kann man so und so lösen. Ja, gewisse pastoralen Fragen kann man so und so angehen, dann sollte der Papst sich zurückhalten. Hier geht es wirklich um eine wesentliche Sache. Und hier ist natürlich auch wirklich die Botschaft und die Glaubwürdigkeit der gesamten Kirche, gefährdet und in Anspruch genommen. Insofern finde ich es richtig und vermutlich. Mich erinnert das ein bisschen, bitte, das ist jetzt nicht zu vergleichen, also um das deutlich zu sagen, aber vom Vorgehen her, als der Heilige Vater in Deutschland eingegriffen hat im Zusammenhang mit der Frage des Paragraph 218 und der Beteiligung der Kirche an der Beratung. Das war vielleicht ganz wichtig, dass einer von außen mit seiner Sicht damals, Johannes Paul II., mit seinen Bedenken, mit seinen Zweifeln und Unruhe, hier nochmal die Frage klargestellt hat und doch die Kirche doch auf zu einer gewissen Kehrtwende gebracht hat. Auch da ging es nicht um irgendeine Randfrage, sondern die Frage, erstens um den Wert des ungeborenen Menschen und das im Bewusstsein der Menschen, und zweitens um die Frage, wie weit darf Kirche Kompromisse auch eingehen.
So. Mhm.
Also, es ist schon, sehen Sie an den Beispielen, sehen Sie, das ist schon gut, dass es auch ein Amt gibt, das anerkannt ist, auch von den Bischöfen, das mit den Bischöfen zusammen versucht, etwas zu leiten, aber das auch eine gewisse Korrektur bietet. Es tut uns immer wieder gut, auch von außen manches zu sehen, wahrzunehmen, auch kritisch zu sehen, natürlich auch von außen Unterstützung zu bekommen, das muss man ehrlicherweise auch sagen.
Mhm. Vielen herzlichen Dank, vergelt's Gott, Weihbischof Dr. Koch, dass Sie bei uns heute zu Gast waren, für diese Worte, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben, wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren bischöflichen Segen bitten dürften.
Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, diesen Segen geben, Ihnen und allen Menschen unserer Kirche, allen Menschen, die in unserer Kirche besondere Verantwortung tragen. Im Gebet wollen wir eben auch besonders an unseren Heiligen Vater denken und an die Kirche in den Vereinigten Staaten, die es aus vielerlei Gründen, nicht nur aus diesen Fehlverhaltensgründen, nicht leicht hat, sondern schwer hat. Gottes Geist möge seine Kirche, möge uns führen, uns und alle Menschen, die uns am Herzen liegen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
So segne und behüt euch alle, der Dreifaltige, der gute und getreue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns dabei waren, dass Sie bei uns zu Gast waren und sich hier auch in der Sendung eingebracht haben. Wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung haben möchten, können Sie sich gern eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Und natürlich finden Sie auch diese Sendung als MP3-Download beziehungsweise in unserem Podcast-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org vor.